FC Thekenphilosophen. Der Talk rund um den 1. FC Köln. Mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den FC Thekenphilosophen. Mitten im Sommer, mitten in der heißen Jahreszeit, wo so wahnsinnig viel passiert bei der WM, beim FC. Naja, so langsam aber sicher. Ne? So ergeben sich erste Dinge, über die wir auch heute mal sprechen wollen. Der erste richtige Transfer, sage ich mal, ist unter Dach und Fach. Aber was soll ich groß drum herum reden? Das mache ich alles mit meinem Spannmann, mit dem Co-Host, mit dem Mann, der sowieso die Analyse hier beherrscht. Und das ist Julian Witzel von der WAZ. Julian, herzlich willkommen.
Ja, schön, dass du auch wieder bei uns bist, lieber Ralf.
Ich habe einrichten können.
Kennst du den Spruch schon? Ja, ja, du hast zumindest die Tür aufgemacht. Das war schon,
ja,
mal,
genau. Ja,
war schon mal top.
Das ist mein Job
also
hier.
Also bis hierhin, ne? Kickernote 1.
Ja, Tür öffnen, ne?
Genau.
Brustlöser und Türöffner. Und
genau, so alles, immer,
ne? Also, ja, ich meine, Sommer, ich bin gerade frisch aus dem Schwarzwald wiedergekommen, war eine wunderbare Woche, nebenbei ein bisschen WM geguckt. Wie ist bei dir? Guckst du auch viel WM?
Ja, doch, doch, doch. Also, soweit die Zeit zulässt und teilweise auch beruflich bedingt, guckt man es eh, aber auch relativ viele Spiele spätabends noch geguckt und generell rein das spielerische Niveau finde ich insgesamt echt sehr, sehr gut, muss ich sagen. Jetzt, wo es natürlich auch wirklich um die heiße Wurst geht, merkt man auch, klar, Niveau wird nochmal besser. Da sind jetzt auch wirklich die Teams, die da hingehören. Aber vieles andere muss man natürlich hinwegsehen oder über vieles andere muss man hinwegsehen. Eigentlich darf man über vieles andere dann wiederum gar nicht hinwegsehen, weil es weit weg von der Norm ist und dem Wertekodex, selbst für FIFA-Verhältnisse, muss man sagen. Aber
ja. Sollen wir ganz am Schluss vielleicht sogar noch mal ein
paar Worte können wir nochmal so einen Einwurf.
Ja, aber WM scheint ja auch beim FC alle zu gucken. Weil,
Kess guckt WM, ja, genau.
Definitiv, weil das ist ja der neue Marktplatz des 1. FC Köln. Also das darf man ja durchaus mal so sagen. Reden wir gleich intensiv drüber. Erstmal müssen wir natürlich einen kleinen Abschied loswerden. Unser guter Freund Kaminski ist leider weg. Ne? Das ist schon irgendwie schade, wenn auch, ehrlich gesagt, wir haben alle damit gerechnet.
Ne? Das stimmt, ja, er hat es ja mehr als angedeutet. Hatte zwar da immer gesagt, England soll sein Markt sein, deswegen war ich dann überrascht, als auf einmal so Lissabon jetzt um die Ecke kam. Aber ehrlicherweise muss genau das der Weg sein, den der FC die nächsten 2 bis 3, 4, 5 Jahre, wie auch immer, anschlägt. Leute verhältnismäßig günstig kaufen, sie bei sich weiterentwickeln und dann einen Markt zu finden, um mit so einem extremen Plus da rauszugehen. Also eigentlich ist das ein Paradebeispiel.
Da hat alles geklappt eigentlich.
Wie es, ne? Also die nächsten Jahre kommen soll. Ne? Also logischerweise, der Spieler hat keine Identifikation mit dem FC. Das geht bei den meisten eh mittlerweile flöten, so ehrlich müssen wir ja sein.
Ja.
Trotzdem, in dem Jahr hat er die Leistung gebracht. Er wurde für 5,5 geholt, ging jetzt wohl für, jetzt kursieren sehr viele Zahlen, ich sage jetzt einfach mal 18 bis 20 Millionen.
Irgendwo dazwischen.
Irgendwie sowas. Ja. Ne? Der Gewinn ist vollkommen gut. Du hast jetzt mehr Geld, um wieder selber in den Spieler zu reinvestieren und das wird und muss der Weg sein.
Und ich, der FC partizipiert auch, wenn Weiterverkäufe passieren. Und das sogar in dieser Saison noch passieren könnte. Also
theoretisch schon, ja.
Das ist ja der Witz an der Sache. Da hat man wieder dieses Modell, was wir schon mal mit Drexler hatten, mit
Jan, ne? Und stimmt.
Ja, so ähnlich scheint es, oder wurde zumindest angedeutet, könnte es da auch passieren. Aber
dann hätte man natürlich nichts dagegen. Aber
ja,
ist natürlich trotzdem schade. Du musst diesen Spieler erstmal ersetzen, der wohl, was Lukas Kwasniok ja auch zu Recht sagte, wirklich, finde ich, der kompletteste ist, was seine ganzen Eigenschaften angeht. Klar, in der Rückrunde hier und da etwas Federn gelassen, aber auch teilweise auch wieder auf vielen anderen Positionen spielen müssen. Vielleicht waren die Werte dann im Offensivbereich dann auch nicht mehr so gut. Das liegt vielleicht auch wieder daran, dass man sich dann auch wieder umgewöhnen muss.
Ja.
Auf jeden Fall ein Spieler, der jetzt erstmal so auf dem Papier massiv fehlen wird. Und dafür hast du aber natürlich jetzt das Geld eingenommen und muss das in neue Spieler investieren. Und da bin ich jetzt mal gespannt.
Da bin ich auch gespannt. Und als ich dann im Schwarzwald war, dann hat der FC dann auch mal zugeschlagen. Zumindest eine erste wirklich feste Verpflichtung, wenn man jetzt mal die anderen, die wir übernommen haben, sozusagen mal weglässt.
Die haben auch schon eine Stange Geld gekostet.
Genau.
Haben wir ja schon erzählt.
Da haben wir ja beim letzten Mal auch intensiv drüber gesprochen.
Genau.
Deswegen lassen wir das heute weg. Aber trotzdem muss man immer im Hinterkopf behalten, der FC hatte ja schon viel investiert. Und jetzt kam noch mal einiges dazu. Und da habe ich dann schon ein bisschen geschaut. Neuzugang, 28 Jahre alt, Innenverteidiger aus Nürnberg, zweite Liga. Und der Preis, dem da also letztendlich ausgerufen wurde, klingt jetzt nicht gerade nach einem Schnäppchen.
Ne? Nee, wird um die 4,5 oder
5.
Ja, irgendwie. Also, auch immer. Es wird also so in der Range 4,5 bis 5, glaube ich. Ist natürlich schon, wenn man hört, einen 28-Jährigen, der noch nie in der Bundesliga oder in einer ähnlich vergleichbaren großen internationalen Liga gespielt hat, ist natürlich schon mal ein Wort. Ne?
Ja.
Muss man sagen. Andererseits, gut, international erfahren ist er. Aktueller Nationalspieler von Georgien, hat auch eine EM mitgespielt. War letzte Saison extrem kopfballstark. Also auch, was ich gelesen habe oder auch von ein, zwei Kollegen gehört habe, definitiv mit dem anderen Gruber, der, glaube ich, nach Augsburg ging, die beste Innenverteidigung der zweiten Liga gebildet.
Wird verglichen mit Chabot, ne?
Chabot von so Kantigkeit, Größe und halt ein sehr gutes Offensivkopfballspiel. Ich glaube, er hat letzte Saison 5 Saisontore gemacht. Also genau das, wo man eigentlich auch investieren wollte, was ja, ja auch eins unter anderem auf der Agenda stand. Ich denke mal, das ist dann so ein klassischer Spruch wie, der kommt erstmal über die Mentalität. Ist ja trotzdem natürlich auf den ersten Blick, würde man jetzt sagen, um jetzt mal meinen Freund Schenk in die Verlosung zu holen. Der hat in Valencia also nicht nur für Kirschen gespielt, also ab und zu stand er auch da auf dem Platz.
Ja.
War letzte Saison auch größtenteils solide, am Ende ging es ein bisschen hinüber. Aber der hätte eine Kaufoption gehabt von 2 Millionen, war 25. Mhm. Und auch, hat auch schon mal für die Türkei gespielt. Also so im direkten Vergleich würde man jetzt erstmal sagen, wenn man die Spieler nicht kennt, dann nehme ich ja eher den.
Ja.
Oder?
Ja, gut.
Also du brauchst es natürlich noch links. So sehen, ja. Du brauchst natürlich noch einen Linksfuß. Das ist jetzt quasi der Schenk-Ersatz.
Mhm.
Also der muss liefern.
Und muss das definitiv
und, liefern. Beim FC, klar, du kriegst nichts mehr umsonst, aber eine gewisse Art und Bürde ist es beim FC ja trotzdem immer noch, wenn ein Spieler 4 bis 5 Millionen kostet. Also den holst du ja eigentlich dann nicht für die Bank.
Nee, definitiv nicht. Und dann ist halt die Frage, reicht das Niveau direkt, dass er dann halt in der ersten Liga
spielt? Du kannst es natürlich so ein bisschen argumentieren, wenn du wieder mit Dreierkette spielen willst, ist das ein erfahrener Mann, halt international zumindest auch erfahrener Mann, der so ein bisschen Simpson-Pusey und Van den Berg anlernen kann,
ja,
als beide Anfangs-20er. Da ergibt es von der Altersstruktur zumindest Sinn, würde ja, ich jetzt mal sagen. Und alles Weitere, ich habe den ein, zwei Mal gesehen, kann ich wirklich nichts zu sagen.
Nee, ich auch nicht. Also ich kannte ihn vom Namen. Und Lochoschewili, da war ich natürlich schon sofort
wieder bei
Volker Finke früher.
Der Willi in der Bundesliga
eigentlich
muss man den wieder aufs Trikot machen. Aber gut, Heimtrikot habe ich jetzt schon übrigens mit Simpson-Pusey.
Ah, okay.
Trägt sich auch sehr schön. Ich bin mal aufs Auswärtstrikot gespannt.
Den Mann, den du erst nicht verpflichten
musst. Ja, ich weiß, ja. Schande. Schande über mich. Habt ihr auch recht.
Er wurde ja dann günstiger.
Genau, so richtig. Hier, wir verstehen uns. Ja,
nee, aber
deswegen, also wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, okay, er könnte so ein bisschen Führungsspieler für die Jüngeren hinten sein, ergibt das generell Sinn, so ein bisschen Erfahrung zu holen. Trotzdem stolpert man natürlich so ein bisschen über den Preis. Und ja, da muss man jetzt mal gucken, was liefert er. Trotzdem so ein bisschen mit dem Namen und so,
ja,
einen leichten Kultstatus hat er jetzt schon bei mir.
Willi oder
also Willi,
oder wie auch immer.
Dann Willi in der Bundesliga ist immer gut.
Ich muss mir an ein schönes Plakat denken, was damals war man so ein bisschen anti-Volker Finke eingestreckt. Der hatte ja Willi Sanu geholt und hatte ja generell viele Willis.
Ja.
Und da gab es ein Plakat in der Südkurve: Finke packt deinen Willi wieder ein.
Also jetzt schon mal erstmal kurzes Urteil 1 bis 10. Ich bin jetzt mal bei einer 6,5.
Okay, warten wir es ab. Hinterher werden wir es natürlich dann beurteilen können.
Aber wie gesagt,
also, die Saison
es ist schon so ein Mini-Rucksack, finde ich. Für den Preis, das Alter und noch nie auf dem Niveau gespielt. Ja.
Ich bin gespannt.
Also, aber es ist ja auch vollkommen klar, nur wenn man ein bisschen ins Risiko geht und ein bisschen Fantasie hat, kann man selber als FC auch irgendwie weitere Schritte nach vorne machen. Das ist einfach so.
Und ich war sofort so ein bisschen so nach dem Motto, ist das jetzt der Jagdbereich, worauf wir gehen? Weil zweite Liga, da hieß es ja vor kurzem, da gehen die Gladbacher ran, die verpflichten ja alles, was da mehr oder weniger einigermaßen gerade auslaufen kann und so. Und was ich jetzt auch nicht so völlig verblödet fand, natürlich kannst du auch mal einen aus der zweiten Liga holen, der da hervorsticht. Aber wir hatten ja eigentlich gedacht, dass wir jetzt in anderen Sphären letztendlich dann unterwegs sind. Mhm. Und genau so scheint es ja jetzt zu kommen. Ne? Weil
und was man ja trotzdem bedenken muss, du hast ja Simpson angesprochen und Van den Berg. Du hast ja trotzdem zwei Innenverteidiger nehmen, die jetzt über die zwei Jahre 14 Millionen an Ablöse gekostet haben. Ne?
Ja.
Also der Bereich ist ja trotzdem recht teurer. Also ja, gerade für FC-Verhältnisse. Ne?
Stimmt.
Also das ist jetzt schon mal so eine 20 Millionen Innenverteidigung, jetzt mal so hochgerechnet auf die Dreierkette.
Die du ja im Prinzip auch brauchst, wenn
ja,
die,
ja,
wenn
aber
die Leistung stimmt.
Aber daran sieht man halt, in welche Region es mittlerweile gehen muss. Ne?
Da und natürlich auch da, wo wir jetzt mehr oder weniger bei der WM, das habe ich ja gerade schon damit andeuten wollen, dass jetzt das Jagdrevier nicht zweite Liga heißt, sondern wir schauen mal, was bei der WM so alles läuft. Und da sind gleich drei Namen im Gespräch, von zwei schon relativ klar sein
sollen. Machen wir jetzt spannungssteigernd. Ne?
Ja, mit wem würdest du anfangen?
Auf jeden Fall nicht mit dem, worauf ich am meisten Bock habe.
Ja, du meinst wahrscheinlich den mexikanischen Kapitän.
Richtig.
Ne? Den stellen wir mal hinten an und fangen mit dem neuesten, aber sehr, sehr konkreten Gerücht an. Paul Okon-Engsler, in der Hoffnung, den richtig ausgesprochen zu haben. 21 Jahre alt, zentrales Mittelfeld, Australier. Hat, glaube ich, alle Spiele der Australier mitgemacht. Und der Wechsel ist angeblich schon sehr weit.
Jedenfalls. Hat zumindest Fabrizio Romano gesagt.
Ja, und
wenn der das sagt.
Der muss es ja wissen. Der ist es am Ende schuld, wenn es nicht klappt.
Ja, ich glaube, ich habe irgendein Spiel der Australier gesehen, da lief er auf jeden Fall mit rum. Aber wenn du das natürlich nicht so im Hinterkopf hast, dann achtest du nicht auf irgendeinen australischen Achter. Also bei aller Liebe, sorry. Aber das ist. Ich finde es trotzdem, es ergibt erstmal Sinn. Es ist ein junger, dynamischer Spieler auf jeden Fall, was man dann jetzt sich so angelesen hat und so ein bisschen Highlights gesehen hat nochmal, wo man sagt, der Nächste, auf den wir später kommen, der stärkt die Sechserposition und ist der absolute Herrscher und ist so der Hirte und so ein Schaf neben ihm kann dann wachsen. Das ist so meine Vorstellung erstmal, was so hinter diesem Okon-Engsler-Transfer stecken könnte, finde ich. Deswegen, also das klingt für mich erstmal gut.
Da ist auch jung.
Klang von einer geringen Ablöse. Hat in Australien natürlich immer gespielt. Also hat er auf sich aufmerksam gemacht, weil die australische Nationalmannschaft ist jetzt ja keine komplette Laufkundschaft und hatte auch alle Spiele gemacht, meine ich, alle vier. Also auch mal eingewechselt, aber...
Es war insgesamt ganz ordentlich.
Stand immer auf dem Platz.
Ich überlege gerade, gegen wen die raus sind, weil bei diesen irrsinnigen vielen Spielen kriegst du halt ja gar nicht mehr auf die Reihe. Ne?
Sind im 16. sind die raus. Ja. Boah.
Ja, das ist doch mal. Ne?
Das reicht mir gleich nach.
Reichen wir nach. Auf jeden Fall sind sie raus, das weiß ich. Aber okay. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall
knapp.
Interessant.
Genau. Ich weiß es. Elfmeterschießen, da haben sie extra den alten Torwart eingewechselt, Matt Ryan.
Stimmt, ja.
Und sind dann gegen die Ägypter raus.
Ja. Elfmeterschießen. Ja, das fand ich auch einen komischen Move. Ne? So, weil,
total komisch.
Weil der andere Torwart der Australier, also der eigentliche Stammtorwart, der hat
Beach.
Ja,
der hat ja ein super Turnier gespielt und in dem Spiel auch super gehalten.
Ja, holt da irgend so einen da aus dem Unmöglichen aus dem Winkel raus und so. Und dann nimmt er den raus. Da habe ich auch gedacht, hast du so noch alle? Oder?
Ja, und dann, das ist Karma. Manchmal wird es dann bestraft. Ja,
dann
ne?
ist es dann auch schief gegangen. Siehst, haben wir das auch noch geklärt. Sehr schön. Aber wie gesagt, bei der Masse an Spielen, da kommst du...
Ja, da muss man erstmal so sortieren. Da hatte ich jetzt so weinende Australier wieder vor Augen und dann kam es wieder hoch mit dem Tor. Ja. Aber ja, also ich finde erstmal das ist ja so ein bisschen so ein No-Brainer-Transfer. Der kostet erstmal nicht viel. Der hat jetzt schon mal auf sich aufmerksam gemacht. Junger Typ. Soll jetzt auch mit Sicherheit nicht die mega Verantwortung direkt übernehmen, aber sie sehen was in ihm. Ich finde, das ist so ein... Wenn daneben halt so ein Erfahrener ist, über den wir gleich reden. Oder egal, welcher Erfahrener da kommt, dann finde ich, ist das schon mal so ein Tandem, das ergibt für mich erstmal Sinn.
Okay, dann gehen wir jetzt nach Ghana und schauen uns den Kollegen an. Wie heißt er?
Gideon Mensah,
Linksverteidiger, 27, zuletzt bei Auxerre in Frankreich, ist jetzt vereinslos und das passt natürlich. Ne? Da kann man ja sagen, okay, wenn der Junge es drauf hat, ne, dann
also,
für die erste deutsche Liga, dann versucht man das mal.
Klingt für mich erstmal ernsthaft gut, weil der war jetzt drei, vier Jahre, ich weiß nicht, ob drei oder vier, ich hatte nochmal nachgesehen, durchgehend Stammspieler, also immer 25 bis 30 Einsätze in der Ligue A. Da kann man jetzt nicht sagen, dass er von irgendeinem unteren Niveau kommt. Hat bei Ghana jetzt alle Spiele gemacht, ist Mitte, Ende 20, also bringt schon sehr viel Erfahrung jetzt mit. Und dazu jetzt ablösefrei, finde ich erstmal super. Also klingt
auch so nach No-Brainer, wie du das
gesagt hast. Klingt von den Kandidaten, die wir bisher durch hatten, finde ich erstmal so rein vom Papier her am sinnigsten und besten.
Linksverteidiger, das Tempo sollte er auch haben.
Coole Frisur,
ja. Also
ein bisschen so
für uns, ne?
So ein bisschen paradiesvogelmäßig, ja.
Ja, so einen können wir in Köln immer ganz gut gebrauchen.
So ein bisschen Isibue-Vibes.
Die fühlen sich hier immer wohl, die Paradiesvögel.
Ja. Nee, aber also das. Das klingt ja schon mal sehr konkret. Ich weiß nicht, wir nehmen jetzt an einem Freitag auf. Ich hatte schon gelesen, eventuell ist sogar heute ein Medizincheck.
Das kann heute
also
noch passieren.
Also es kann sehr gut sein, wenn das ausgestrahlt wird, dass es schon final ist.
Also am Freitag 20 nach 1. Also für den Fall, dass ihr das später sehen, denkt, was reden die da noch? Ne? Das
ist also ich nehme den Transfer jetzt einfach mal als gesetzt an.
Mehr oder weniger.
Würde ich sagen, genauso wie der vom Australier. Das klang auch sehr konkret, dass es dann jetzt klar, muss erstmal rüberkommen etc.
Ja.
Dass das schon mal zwei sind, die wir weiter eingetütet haben neben Lochhaus, Willi. Ich finde, das ist schon mal ein guter Beginn.
Ja, dann widmen wir uns jetzt deinem neuen Liebling zu, wenn es denn wird. Ne? Und dafür lasse ich dir jetzt auch die Ansage.
Ja, wie heißt er nochmal? Edson Alvarez.
Nicht zu verwechseln mit Emilio Alvarez. Ne? Also das ist dann sowas anderes. Argentinier. Ne? Also du weißt, wen ich meine.
Ja. So, jetzt müssen wir es nochmal kurz sammeln. Ja, was soll man zu dem sagen? Der war vor 2,5 Jahren super konkret bei Dortmund im Gespräch. Die wollten ihn unbedingt haben. Hat vorher eine sehr gute Champions-League-Saison bei Ajax Amsterdam gespielt. Mhm. Ist in Mexiko eine Art Volksheld. Hat mit 28 schon über 100 Länderspiele. Ist Kapitän.
Ja.
Also viel mehr Führungsfigur geht nicht. Hat bei West Ham auch immer gespielt. War letzte Saison dann ausgeliehen nach Istanbul. War da so ein bisschen gestruggelt mit Verletzungen. Deswegen kam er so nicht mehr im Tritt in der Rückrunde. Und ich glaube, darin liegt jetzt unter anderem auch eine Chance, die der FC überhaupt nur haben kann, wenn so ein Spieler aus so einer Kategorie, der vor 2 Jahren noch einen Marktwert hatte von knapp 40 Millionen, ich glaube, jetzt ist er bei 15 oder 17, dass man irgendwie in irgendeiner Form diese Fantasie entwickeln könnte, dass der zum FC kommt. Das kann dann nur passieren, wenn jetzt sowas eintritt wie West Ham steigt ab. Er würde gerne wechseln. Sie sind jetzt auch nicht direkt auf das große Geld aus, sondern wollen erstmal Gehalt sparen. Das heißt, da könnte irgendwie ein Leihgeschäft in Frage kommen. Und dann ist natürlich trotzdem die Frage, wie stemmt man es mit dem Gehalt? Aber der ist ein No-No-Brainer, wenn der jetzt kommen würde.
Okay.
Also viele haben den im Netz. Ich habe so ein Kurzreel dazu gemacht, was andere davon halten, hier für Instagram. Mhm. Da fiel dann hier und da der Name, ja, das könnte auch so ein Naby Keita sein, wie bei Werder Bremen vor 2 Jahren. Der Unterschied ist aber, Naby Keita hat keine Knie mehr. Also der Mann war ja in 10 von 11 Sommern verletzt. Das ist bei Edson Alvarez jetzt nicht der Fall. Der hat vorher bei West Ham immer gespielt.
Ja.
30 Spiele, dann jetzt in der Rückrunde das erste Mal eine längere Verletzung, aber vorher bei Ajax immer gespielt. Und wenn man so oft verletzt ist, kommt man mit 28 auch nicht auf über 100 Länderspiele.
Ja,
also das nochmal hinzu.
Ja.
Vielleicht so ein neuer Petit. Der Vergleich kam auch hier und da mal.
Ja, also mir würde das natürlich gefallen.
So ein international gereifter.
Also, ja, so internationale
Klasse,
die er mitbringt.
Das ist ja so ein bisschen das, wonach man letzte Saison auch gesucht hat oder wonach wir auch immer gesucht haben. Wo ist der Drecksackspieler? Wo ist der Mann, der im Zentrum die Verantwortung übernimmt? Der Leader, genau, der auch die Cojones, sind wir da schon im richtigen Sprachbereich, oder?
Ich wollte gerade sagen, dann sind wir genau da, wo er sich wohlfühlt. Ne?
Also ja, weiß ich nicht.
Angeblich hat er sich ja auch schon über Köln, über die Fanlandschaft und so weiter alles informiert. Ich vermute, er hat die Tickenphilosophen gesehen, weil er war sehr zufrieden.
Genau. Oder er war mal kurz beim Taco Loco neben dem Stadion.
Kann auch sein. Wie auch immer.
Aber ja, das ist, also, das ergibt viel, das wäre ein Transfer, wo man auch mal sagen würde, das ist natürlich ein Ausrufezeichen-Transfer.
Wenn das in irgendeiner Form ist da nicht alleine und es ist also die Wahrscheinlichkeit ist deutlich geringer.
Das leider ja, aber das ich finde es ja schon mal nett, wenn solche Namen dann kursieren, dass es keine komplette Flugente ist.
Ja. Nee, und, aber wie gesagt, die Türken sind, glaube ich, dran. Ich weiß nicht, welcher türkische Club gerade.
In der Regel alle drei.
Alle drei
Istanbuler und die
ja.
schmeißen so ein bisschen mehr mit Netto um sich rum.
Ja, natürlich ganz andere Möglichkeiten.
Deswegen, das wird natürlich eine Sache sein, aber dass man zumindest gehört hat, er kann sich Köln als Standort selber vorstellen und sieht sich dann an, Fans, Stadion, Umfeld, Stadt. Ja, das ist natürlich was, trotzdem ein Fund, mit dem man irgendwie immer wuchern kann. Aber wenn es natürlich dann darum geht, dass er von 6 Millionen Gehalt, was man so hört, auf 2,5 runter soll, der hört dann vielleicht auch die Liebe für eine Stadt oder dann wieder so ein bisschen auf. Aber so generell diese Vorstellung zu haben, so einen Spieler zu holen, finde ich sehr, sehr gut. Und das ist
der neue Aspekt, der dahinter steht, hat wohl auch einen Namen. Tim Steiten, oder?
Ja, genau. Weil er kennt ihn aus der West Ham-Zeit. Ja. Genau, das ist ja so ein bisschen das, was man sich vielleicht auch erhofft hat, durch ihn nochmal so neue Märkte zu erschließen, weil er halt den englischen Markt sehr gut kennt. Dass Kess dann auch mal wirklich einen richtigen Spannmann hat. Mhm. Ne? Ja, also ich fände es mega. Kann ich nicht anders sagen. Also es ist jetzt ist jetzt keiner, wo ich sage, der ist 33 und das Bein hinkt.
Ist aber auch der richtige Weg für den FC, dass du jetzt auch zumindest, klar, wenn jetzt noch ein bisschen Geld reinkommen ist, Kaminski und wir reden gleich natürlich auch mal über die El-Mala-Geschichte, geht ja gar nicht anders. Ne? Aber im Großen und Ganzen ist das genau der Punkt, dass du jetzt das, wir grasen jetzt eben nicht nur die Zweitliga-Bänke oder sonst was aus der Ecke da leer und ja, sondern wir gehen auch mal sehr konkret, zumindest bei ein, zwei Personalien, an solche Leute ran.
Und du musst, das meine ich ja damit, du musst ins Risiko gehen, um in irgendeiner Form den nächsten Schritt zu machen und nicht nur zu hoffen, irgendwie, Hauptsache, wir werden wieder 15. Das ist natürlich trotzdem der erste, die erste Denke, das ist auch richtig, aber wenn es darum geht, Weiterentwicklung, weitere Transferwerte natürlich auch zu schaffen, das wäre jetzt im Falle von Alvarez vielleicht nicht der Fall, aber an ihm können sich ja andere hochziehen und an ihm können andere im wahrsten Sinne des Wortes wachsen.
Ja, ja.
Deswegen, das wäre so dieses Paradebeispiel, wo man sagt, der Australier könnte an so einem Mann reifen und wachsen und all sowas.
Ne? Das also ist ja dann so auch der Gedanke.
Genau,
der
da ist ja schon sehr viel, sehr viel Richtiges dabei, wo man sagen würde, ja. Also bin ich auch sehr gespannt, was ihr dazu sagt.
Ja.
Kommentiert gerne und liked. Ich möchte auch da nochmal über 250 Likes sehen. Das ist mal ein ganz wichtiger Aufruf. Das hatten wir länger nicht mehr.
Ja, das
wäre Aber da bin ich echt gespannt, was ihr so zu dieser Personalie sagt. Ist das nur Luftschloss oder ist es genau das Richtige?
Ja, wir würden auch generell eure Meinung zur Transferphase hören und lesen in dem Fall. Dann nehmen wir das beim nächsten Mal definitiv mal wieder ein bisschen auf. Das haben wir längere Zeit jetzt nicht mehr gemacht. Aber denke, jetzt ist genau der Zeitpunkt, um zu sagen, dass jetzt wird im Prinzip geht es jetzt um die Wurst. Du musst jetzt den Kader basteln, den du brauchst, um in der Liga bestehen zu können. Und jetzt fängt es wirklich an. Also und die ersten Steine sind gefallen.
Das ergibt ja auch Sinn, wenn man jetzt weiß, nächste Woche beginnt das Training.
Ja.
Dass man dann will, in den ersten 2 bis 3 Wochen soll das alles größtenteils zusammen sein, um dann wirklich so gut in die Saison zu starten. Und darauf, da ist der Stein, wie du sagst, jetzt ja schon mal ins Rollen gebracht.
Der ist jetzt ins Rollen gebracht. Und wenn du dann auch siehst, dass man auch auf die, wie gesagt, die WM als Marktplatz auch nutzt, dann ist das auf jeden Fall mehr oder weniger eine neue Ausrichtung, die der FC längere Zeit nicht hatte. Dass du auf den großen Turnieren anschließend dir Spieler geholt hast, kann ich mich kaum erinnern. Das ist lange her.
Ja, ich kann mich an gar kein Spiel erinnern.
Also von weit zurückgehen, Morten Olsen, glaube ich.
Damals. Ja, okay, aber wenn ich jetzt so in Anführungszeichen in die Neuzeit gehe, weiß ich, aber vielleicht spricht es ja auch gerade dafür, wenn so ein Mensa, wo man sieht, da werden ja andere Leute auch auf den aufmerksam, während der WM, dass man sieht, okay, der ist jetzt ablösefrei, quasi vereinslos und der spielt dafür Ghana vor. Den muss natürlich schon vorher auf dem Zettel haben. Das ist ja genau die Arbeit, die der FC dann hat. Aber die können sich natürlich bestätigt fühlen, wenn einer bei der WM dann auch einen soliden Eindruck hinterlässt. Ja, ja. Ne?
Übrigens nochmal zur Erklärung mit dem Namen Alvarez. Das liegt auch ein bisschen an mir. Aber ich habe auch gedacht, so im Urlaub kriegst du da nur so ein bisschen, ganz wenig nur mit. Und irgendwann fiel da schon der Name Alvarez. Und ich sage mal, was? Sind die wahnsinnig geworden? Die können auch nicht in Alvarez. Ich war natürlich von dem Argentinier Alvarez ausgegangen. Ne?
Ja, wäre nett gewesen.
Weil ich nur Alvarez hörte. Und dann hat sich das aber relativ schnell aufgeklärt. Ich dachte schon, vielleicht der Bruder. Ne? Ich meine, der FC verpflichtet ja gern schon mal Brüder.
Ja, der Bruder hatten wir schon zweimal, ne?
Ja, ja, diese Brüderverpflichtungen, die haben wir schon öfter gehabt. Aber da müssen wir jetzt nicht noch mal drauf eingehen. Haben wir ja alles schon mal gemacht. Nein, also wie gesagt, in dem Fall wäre es eine interessante Geschichte. Bin gespannt, wie das weitergeht. Es sind noch weitere Namen im Gespräch. Ich denke, das waren jetzt die interessantesten. Mikey Moore fand ich nicht uninteressant. Ein 18-jähriges Talent, der jetzt bei Tottenham spielt. Offensivverstärkung eventuell. Chido Obi.
Das ist der von Man United, ne?
Ja.
Mittelstürmer.
Auch ein junger Spieler. Also überhaupt dieser englische Markt, da hängt wahrscheinlich auch die Personalie Steiten
mit. Ja, das würde ich sagen, das ist sehr viel Steiten-Einfluss, was man dann so davon mitbekommt. Ja. Ne?
Das sind jetzt alles, wie gesagt, nur Gerüchte, da muss man jetzt auch nicht so nah drauf eingehen. Die anderen Sachen, die waren schon relativ
konkret. Relativ konkret oder vielleicht schon realisiert, wenn bei der Ausstrahlung, ne? Beim Zeitpunkt der Ausstrahlung.
Hast du auch mitgekriegt, dass Marvin Pieringer im Gespräch sein soll von Heidenheim?
Ja, das war schon mal kurz nach der Saison. Jetzt keimt das wieder so ein bisschen auf.
Ja. Aber ist, glaube ich, noch so ein bisschen.
Ja, so richtig konkret hört man es ja nicht. Aber das wäre jetzt ja nichts Unübliches bei Kessler-Transfers, sagen wir es mal so.
Ja.
Ne? Also das Lochos-Willi-Ding ging ja auch sehr schnell über die Bühne.
Ja, und auf einmal war er schon da.
Ja, ja, genau. Also das ist jetzt. Ich weiß, also nur, dass man ja, was man generell hört, klar, die Sechserposition. einen schnellen Außen, offensiven Außen, jetzt quasi als Kaminski-Ersatz sowieso auch noch dazu. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, Mensah ist schon mal dabei, wovon ich jetzt ausgehe, und der Australier ist dabei, dann halt Sechser, offensiver Außen und auf jeden Fall auch noch ein Mittelstürmer als Backup oder vielleicht ebenbürtig zu Ache, weil wir das ja auch wirklich so als Problem ausgemacht haben, gerade jetzt zum Ende der Saison, wo Ache dann ja auch ausfiel.
Ja. Das war am Ende dann auch ein größeres Problem. Zum Glück ist es ja gut gegangen am Ende. Der FC ist ja drin geblieben.
Und
ja. Aber man muss, glaube ich, an der Stelle definitiv was tun. Und das wissen die hoffentlich auch. Da gehe ich von aus. Ja, bevor wir gleich nochmal auch über die relativ neue Situation mal wieder bei Said Elmala reden, möchte ich euch nochmal bitten, werdet doch Mitglied bei uns. Ihr könnt hier bei uns Mitglied sein, bei dem FC Thekenphilosophen, könnt uns unterstützen. Wir brauchen das. Das geht nicht anders. Diese Unterstützung ist für uns wirklich notwendig. Deswegen werden wir auch in der neuen Saison das weiter bewerben. Ihr könnt es aber jetzt schon machen, weil es gibt ja dafür diese wunderbaren Tassen. Die Bestellung wird gerade platziert. Also das wird auf jeden Fall noch im Juli auf die Reise gehen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann habt ihr bei einem Paket auch die Möglichkeit, diese schöne Tasse zu erwerben, die ihr jetzt, wenn ihr das auf der Videoversion schaut, auch sehen könnt. Ja, und dann hoffen wir, dass ihr einfach mitmacht und damit unsere Zahl, die sich weiter erhöht. Wir sind jetzt bei 55. Ja, wir wollen das eigentlich schon, also bis Jahresende haben wir schon noch die Dreistelligkeit im
Sinn. Das wäre schön, ja. Dazu gibt es ja auch viermal für euch im Jahr extra Folgen.
Ja.
Da wird auch einer auf jeden Fall im Laufe der nächsten Wochen, Monate, Wochen würde ich sagen, kommt schon mal die erste extra Folge auf jeden Fall auch dazu als Appetizer.
Und für die, die uns noch nicht so lange verfolgen, normalerweise sitzen wir hier auch mit Gästen, aber jetzt in dieser Zwischenphase haben wir uns gedacht, wir machen das erstmal so mehr oder weniger immer spontan, wie es gerade passt. Und normalerweise sind wir eigentlich auch nur dienstags unterwegs, aber es ist, wie gesagt, keine richtige Saison, Zwischensaison nenne ich das immer.
Genau, das sind jetzt mehr so größere Updates, die wir dann fahren, die man, wie gesagt, hört, sieht, wie auch immer, ihr uns verfolgt.
Ich fand es auch toll, dass trotzdem das eigentlich in Anführungsstrichen nur diese Zwischenfolgen sind. Also ihr habt fleißig eingeschaltet, das finde ich ganz toll. Dafür ein dickes Dankeschön an dieser Stelle.
Auf jeden Fall.
Macht weiter so und empfehlt uns auch weiter.
Auf jeden Fall.
Apropos weiterempfehlen. Ja, Said Elmala scheint mittlerweile beim BVB wieder weiterempfohlen worden zu sein. Also,
ja, jetzt auf einmal wieder.
Ja, wir müssen jetzt jedes kleine Gerücht, was um Elmala wieder hochkommt, hier immer in epischer Breite besprechen. Aber nur, falls es noch einer noch nicht mitbekommen hat, angeblich will Barcelona Adeyemi vom BVB kaufen. Die brauchen dann auf einmal einen Ersatz und hätten dann auch die Kohle, einen Said Elmala zu bezahlen. Und jetzt kommt das Gerücht, nimmt wieder Fahrt auf, dass angeblich Said Elmala beim BVB jetzt im Gespräch sein soll. Hast du mal was anderes gehört? Ich meine, du arbeitest für die WAZ, kriegst du vielleicht noch ein bisschen mehr mit?
Habe ich jetzt aber auch nicht nachgehört bei Kollegenseite aus, muss ich sagen, weil ich es trotzdem weiterhin für unrealistisch halte. Also die Best, habe ich jetzt nochmal nachgeschaut, die Top-Einkäufer vom Millionenwert bei Borussia Mönchengladbach. Sorry.
Borussia Dortmund.
Streich mal einmal bei Borussia Dortmund. waren bisher Sebastian Haller, meine ich, und Mats Hummels. Und das war jeweils um die 35 Millionen. Und der FC darf, nicht unter 50 gehen. Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Borussia Dortmund einen 19-jährigen Deutschen, noch nicht mal Nationalspieler, Stand jetzt, für um die 50 Millionen holt. Also das ist außerhalb meines Universums, worüber ich nachdenken könnte in dem Falle. Also ich halte es für unrealistisch einfach. Ja. Ich glaube, in Deutschland gibt es jetzt, Stand jetzt nach dieser Saison, bei dem Markt, was er hat etc., den er sich aufgebaut hat, nur eine Mannschaft, die ihn verpflichten könnte, und das wäre Bayern München. Ich kann es mir weiterhin nicht vorstellen. Es sei denn, kommt dann wirklich so ein Modell zustande, was ja auch schon mal vor 2-3 Wochen im Raum stand, im Sinne von, sie kriegen irgendwie 2 Nachwuchsspieler und dafür ihn. Aber dann waren auch Nachwuchsspieler im Raum, wo ich sage, okay, die haben selber ihre Bundesliga-Tauglichkeit noch nicht nachgewiesen.
Ja.
Das ist dann halt auch unrealistisch. Also da muss man auch hart bleiben. Da bleibe ich auch bei.
Ja, das hat sowas, diese Mackelei, das sowas, wie wir früher bei Monopoly gemacht haben, ne? So von wegen, kriegst noch zusätzlich die Badstraße. Ne?
Ja, Die will keiner haben.
Ja. Ne? Und dann lass mal lieber. Also das, ich halte da nichts von. Und ich glaube auch nicht daran. Also, und der FC wäre auch dumm, ganz ehrlich, also der FC, schaut doch mal die Situation um El Mala an. Der ist doch einer der Gewinner der WM.
Ja.
Also, ohne zu spielen, super. Ne?
Und ist, also man muss jetzt kein Wahrsager sein, und das würde ich auch machen, ohne den Spiel jemals zu sehen, dass du generell, um ein Zeichen zu setzen, egal ob der Bundestrainer jetzt Klopp heißen mag, was er...
Wahrscheinlich.
Ja, sehr, sehr wahrscheinlich. Also habe auch noch nie eine Pressemitteilung gelesen, wo drin stand, dass Gespräche geführt werden. Ja. Fand ich sehr interessant. Im selben Atemzug nach der Kündigung, ne? Oder Rücktritt. Das ist auch vollkommen klar, dass er nominiert wird bei der ersten Länderspielpause. Allein um dieses Zeichen zu setzen, wir wollen jetzt auf Jung gehen, einen Umschwung schaffen. Das heißt,
und Klopp hat es ja auch schon erwähnt.
Genau, das heißt, El Mala wird dabei sein, Karl wird dabei sein, Bischof von Bayern wird dabei sein. Alles, was so sieht, jung, wild, und wir stehen für den Neuaufbruch.
Er passt auch zu einem Trainerklopp.
Ja,
von der ganzen Art.
Ne? Klar. Also
das, und von daher kann der FC in dem Fall, wenn es denn alles so kommt, also erstmal muss Klopp bestätigt werden, klar, aber auch ein anderer Bundestrainer, egal wer es dann am Ende werden sollte, auch wenn es eine B-Lösung wäre, würde wahrscheinlich auch auf El Mala setzen. Also von daher 100%ig, bin ich voll bei dir, wird sich auf jeden Fall der Preis schon mal per se erhöhen. Ne? Und ich denke auch, dass es einfach Sinn macht, noch eine zweite Saison. Und wer weiß, je nachdem, wie er dann einschlägt und sich auch vielleicht schon bestätigt hat, dann reden wir nachher nicht mehr über 50 Millionen.
Ja, ja. Und das war ja auch vor dem Dortmund-Gerücht ja auch nochmal, kam ja auch nochmal auf, im Sinne von, die Mutter würde es schon ganz gern sehen, wenn jetzt doch nochmal das Jahr hier bleibt. Und es sei denn, es käme irgendwas Unmoralisches von einem Top-Team aus England. Gut, dann kann man natürlich immer reden. Also ab 50 Millionen muss der FC sowieso meiner Meinung nach immer reden. Aber selber hatten sie diese Grenze ja scheinbar auch festgelegt. Ja, beim ersten Verein haben die El Malas oder die Mutter dann selber den Riegel davor geschoben. Ist jetzt im Nachgang, glaube ich, auch gut. Jetzt musst du den Jungen vielleicht auch ein bisschen umgarnen und sagen, hör mal, du kannst jetzt hier bei uns nochmal richtig was schaffen, dich richtig etablieren, zweite Stufe gehen oder dritte Stufe gehen, vielleicht so ein bisschen noch mehr in eine Art Führungsrolle fast schon reinwachsen oder noch mehr als Gesicht des FC dazustehen.
Ja, da wäre übrigens auch so ein Transfer wie der Alvarez-Transfer. Auch
klar.
Das würde natürlich auch einem El Mala sagen, ah, der FC will ja. Ne? Dann kann ich ja noch ein Jahr hier bleiben, Minimum, und dann gucken wir mal. Ne? So, also von daher, also ich finde, er soll bleiben. Diese Meldung, die nämlich vorher kam, nämlich, dass wahrscheinlich schon relativ klar ist, dass er bleibt, die hatte mich auch schon so ein bisschen beruhigt. Ne? Und dann auf einmal kommt dann dieses BVB.
Ich meine, das wird, glaube ich, jetzt bis Ende August der Fall sein bei so einem Spieler. Da wird es immer mal hier und da diese Gerüchte geben. Wenn sie sich aber intern so committen, dass sie sagen, wenn irgendwas ganz Heftiges kommt, okay, dann müssen wir auch reagieren, dann sind wir dazu gezwungen. Aber sonst planen wir mit dir und du hoffentlich auch mit uns. Dann kriegst du vielleicht als Kirsche auf der Sahnetorte auch noch die Nummer 10. Poldi hat es ja angeboten.
Ja, ja, also kann man ja schlecht
nein. So ein bisschen sagen. Hofieren. Ne? Also dann sind wir ja auf dem richtigen Weg.
Gut, damit verlassen wir dann auch die Spekulationsbühne, gehen auf das, was klar ist, nämlich der Spielplan ist raus.
Mhm.
Die ersten, ich habe einfach mal so die ersten 8 Spiele so als so.
Wir sagen jetzt direkt danach die Punktezahl, ne?
Ja, so ungefähr. Wir machen jetzt mal so ein bisschen Glas, Kugelglas haben wir ja auch hier. Und wollen einfach mal so ein bisschen schauen und vor allen Dingen auch mal besprechen, wie wichtig das sein wird, dieser Start. Und auf der anderen Seite, du hast ja eben die Situation, das wollen wir nicht vergessen, dass René Wagner ja bei den Fans noch so ein bisschen in Achtung steht. Ne? Also, dass man sagt, okay. Ist er wirklich der Richtige? Ne? So, und ich glaube, für ihn ist der Start nochmal doppelt wichtig. Einerseits ist er sowieso wichtig aus sportlicher Sicht. Du musst Punkte
machen. Ja, aber selber, um mal Statements zu setzen.
Aber er persönlich steht natürlich auch unter Beobachtung. Ne? Und hilft ihm der Spielplan? Ich sag mal die ersten 8 Spiele. Hoffenheim zu Hause, Stuttgart auswärts, Bremen zu Hause, HSV auswärts und dann schon sehr früh das 5. Spiel zu Hause, das Derby gegen Gladbach. Dann auswärts Frankfurt. Dann zu Hause Schalke und dann auswärts Union Berlin. Okay, einfach mal jetzt noch mal so ein bisschen gesagt, was denkst du?
Ja, könnte deutlich schwieriger laufen zu Beginn einer Saison, würde ich jetzt mal behaupten.
Es hätte schlimmer kommen.
Also, das ist jetzt, dankbar ist eh nichts in der Bundesliga. Nee, also auch
gegen alle
spielen, aus FC-Verhältnisse logischerweise oder aus FC-Sichtweise, aber... Du hast zu Beginn erstmal Heimspiel, was war das nochmal?
Hoffenheim.
Hoffenheim und Bremen. Und Gladbach, das sind die ersten 3 Heimspiele, die du hast. Ja. Das sind alles Gegner, wo du sagst, okay, Ausnahme Hoffenheim, aber Hoffenheim startet in die neue Saison, hat jetzt schon sehr viele Spiele abgeben müssen. durch diesen Fluch der guten Tat, gute Saison etc. Die müssen also auch sehr viele Neuzugänge integrieren. Du hast eh das erste Heimspiel, endlich auch mal wieder ein Heimspiel, startest mit dem Heimspiel, volle Kulisse. Ich glaube, da geht auf jeden Fall was. Und dann hast du auch noch Bremen zu Hause und Gladbach zu Hause und dazwischen, klar, ein sehr schweres Auswärtsspiel in Stuttgart und beim HSV. Da muss man aber trotzdem sagen, realistisch ist, bei den 5 Gegnern bist du nur einmal, also du bist zweimal der Außenseiter, aber Hoffenheim ist halt mit erstes Heimspiel in der Saison, finde ich, schon was anderes. Deswegen, das würde ich so ein bisschen abziehen. Also ich finde, du bist bei den ersten 5 Spielen erstmal vom Papier her nur einmal der klare Außenseiter.
In Stuttgart.
Ja. In Stuttgart. Und das heißt, also das ist schon, dankbar ist es nicht, aber es ist ein Programm, aus dem du was machen kannst und aus dem gerade ein Wagner mit seinem Team eigentlich auch eine Riesenchance ziehen sollte.
Und wie wichtig so ein Start ist, haben wir ja im letzten Jahr gesehen. Wir haben
davon hat man sehr Start lange gezehrt.
Genau. Eigentlich bis zum Schluss, wenn man ehrlich ist.
Ja, ja, genau. Also, das ist ja genau das. Da waren ja auch 2 Europa-Teams, die reinkamen und noch so ein bisschen am Anfang stottrig unterwegs waren mit Mainz und mit Freiburg. Und diesmal haben wir halt Hoffenheim.
Ja, ja.
Kann man ja so ein bisschen miteinander vergleichen zumindest, dass es vielleicht, dass es halt vielleicht auch gut gehen kann. Und dann, wie gesagt,
selbst Stuttgart. Also,
selbst Stuttgart.
Bist du nicht chancenlos.
Viele Spieler natürlich, die jetzt auch bei der WM noch länger dabei waren oder generell einen WM-Sommer hinter sich haben. Mhm. Ja, da geht natürlich auch in irgendeiner Form immer was. Du bist selten, bis nie komplett chancenlos, wenn du dein Spiel komplett durchziehen kannst. Ne? Mhm. Deswegen, also ich finde, jetzt auf die ersten 5 Spiele betrachtet, jetzt erstmal hätte deutlich schlimmer kommen können. Und ich finde, da muss man auch viel rausziehen, auch aus Wagner-Sicht natürlich, weil sonst kann es natürlich von Beginn an ungemütlich werden für alle.
Ja. Also, ja, wie gesagt, deswegen ist dieser Start umso wichtiger. Ja. Natürlich wäre ja unseriös, jetzt auf Punkte zu gehen und zu sagen, von wegen da holst du 3, da holst du 1 und so. Völliger Quatsch, weil du weißt ja noch gar nicht, welche Mannschaft wir genau haben.
Eben.
Also es entwickelt sich ja gerade.
Aber es geht ja auch weiter. Dann noch Frankfurt, 6. Spieltag, auch neuer Trainer, unheimlich viel Chaos in der letzten Saison. Gut, da weißt du noch nicht, wie es am 6. Spieltag, da sind wir ja schon wieder viel sortierter. Aber dann hast du auch mit Schalke den nächsten Aufsteiger zu Hause. Also die ersten Heimspiele mit Hoffenheim, Bremen, Gladbach, Schalke. Da geht es wirklich deutlich schwerer.
Ja.
Also, ich will jetzt auch keine Punktzahl sagen, aber aus den, ich sag mal, aus den 4, ja, also mindestens 7 Punkte sollten es aber sein, was die Heimspiele angeht. Und dann nochmal mal gucken, was auswärts vom Baum fällt. Also.
Also ich bin wirklich gespannt, aber natürlich, klar, wir müssen erst abwarten, wie die Mannschaft aussieht. Aber der Spielplan jedenfalls ist kein Nachteil.
Nee,
das würde ich jetzt mal so festlegen. Ob ein Vorteil ist, das kommt drauf an, was der FC draus macht. Ne?
Also so ein bisschen habe ich dann geschielt, 17. Spieltag in Paderborn. Ich hoffe nicht, dass es am 34. um irgendwas geht, was in negative Richtung ausfallen könnte.
Da haben wir selten gut ausgesehen.
Ja. Ne? Also ich kann mich an ein Spiel erinnern, da haben wir sehr gut ausgesehen mit diesem Hector-Traumtor.
Ja.
Das war das letzte Spiel von Gisdol, was wir gewonnen haben. Das war diese 8 Siege aus 10 Spielen-Serie von ihm. Danach ging es dann da bergab und sonst sahen wir in Paderborn echt immer übel aus. Also auch mit Traumtoren gegen uns, Marlon Ritter, schieß mich tot. Ja, also wenn dann ist es ein positiver Druck, dass es um irgendwas positiv gehen könnte. Aber ich hatte schon so eine kurze Vorstellung.
Ja,
du fährst am 34. Spieltag nach Paderborn oder sie kommen zu uns, ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, wir fahren nach Paderborn. Und es geht noch ums nackte Überleben. Das will ich mir jetzt schon nicht ausmalen.
Ja.
Und am besten noch mit Steffen Tigges.
Oh Gott, nein, bitte. Also, ja, dann haben wir uns dann so gefreut, dass wir den Wolfsburger abgestiegen sind. Und dann wäre das dann mehr oder weniger dann das Karma, was einen erwischen würde. Ja, schauen wir mal. So weit sind wir ja noch lange nicht und wir werden sehen, was passiert. Also ich bin natürlich auch gespannt, wie René Wagner halt dann auch in den ersten Spielen auftreten wird. Und vor allen Dingen,
es ist ja dann,
was er an Leistung anbietet.
Es ist ja dann aber sein Team, was er...
Ja.
Durch die Vorbereitung durch die Vorbereitung getragen hat und auf diese Spiele vorbereitet hat.
Mhm.
Und da kann er jetzt so gewisse Ausreden, die ja, Ausreden ist zu viel gesagt, aber doch so, finde ich, auch Einschränkungen, zwecks Leistung, die am Ende so rauskamen, im Sinne von, ja, hier und da, die Motivation war nicht mehr groß und so ein bisschen auch Stinkstiefel sind hier im Team, die muss man erstmal aussortieren.
Ja.
So viele Alibis hat er ab dem ersten Spieltag dann nicht mehr. Das ist vollkommen klar, weil das ist dann seine Mannschaft, die auch mit ihm so zusammengestellt wurde und die dann auch für ihn liefern muss.
Ja, er muss sehen, also, dass er über den Oktober kommt, wenn die Trainer fallen, die Blätter fallen und so. Ne? Das bin ich mal gespannt. Er soll natürlich seine faire Chance kriegen. Also das ist ja absolut folgerichtig.
Ja, jetzt hat sich ja jeder damit auch arrangiert.
Also alle haben sich jetzt damit, und wenn nicht, ist es deren Problem.
Genau, man konnte sich ja kritisch dazu äußern. Ich finde, das ist auch legitim, weil es auch einige Gründe dafür gab.
Eben.
Die Verantwortlichen haben es jetzt anders gesehen. Jetzt stehen ja auch meiner Meinung nach wirklich auch alle hinter ihm. Das muss auch konsequent sein, das muss auch so gelebt sein. Der hat auch die Chance jetzt verdient, weil Klassenerhalt wurde geschafft mit irgendwie. Aber ist ja auch egal wie. Und jetzt stehen wir an dem Punkt, dass er jetzt aber auch Leistung zeigen muss und das jetzt untermauern muss, warum man ihn geholt hat oder warum oder was Kessler genau in ihm sieht, dass das auch vielleicht nach außen getragen wird.
Du hast es eben erwähnt, nächste Woche ist Trainingsauftakt, ne? So klar, noch unkomplett der Kader, aber dann wird so langsam, aber sicher wieder ein bisschen mehr der FC in den Vordergrund treten. Die WM wird irgendwann vorbei sein.
Passt ja dann, ne?
Ja. Und dann wird das Ganze natürlich noch deutlich genauer beobachtet werden und dann werden wir sicher uns auch wieder zu Wort melden, auch in der Zwischensaison. Ne?
Ja, klar.
Planen sowieso demnächst auch einen sehr schönen Talk, auch mit einem, kann man ruhig mal sagen, mit einem Vereinsverantwortlichen.
Wird auch noch vor der Saison sein?
Das wird auch noch vor der Saisonstart sein. Da sagen wir euch noch rechtzeitig Bescheid. Das wird allerdings nicht draußen irgendwo sein, das machen wir hier.
Ja, ja.
Also von daher, aber ihr könnt ja bei uns dann alles verfolgen, zuhören, einschalten, wie immer. Ja, Trikot wollte ich noch mal was zu fragen. Das war ja auch so ein Riesending, dass dieses Trikot von Adidas jetzt kommt. Ne? Da wurden natürlich jetzt auch sehr schöne Videos gemacht. Ne? Jetzt auch
mit Ex-Spielern auch so, genau. Erinnerungen an frühere Zeiten.
Ja klar, mit Adidas verbindet man natürlich auch was. Ne? Das ist ja auch ein besonderer Name immer noch. Ne? Ich frage mich nur, ob das umgekehrt genauso gilt. Ne? Also das ist, wenn ich dann lese, dass Fortuna Düsseldorf ein identisches Trikot hat. Ne?
So, ja gut, das ist ein Trainingsshirt.
Ist natürlich nur ein Trainingsshirt, ne? Aber trotzdem. Ne?
Also man muss ja trotzdem sagen, der FC wird als eine von der wenigen Mannschaften in Deutschland wirklich von Adidas ausgestattet und nicht von 11 Team Sports. Also zum Beispiel, der halt so eine Art Ableger ist von Adidas, der das mitvertreibt, also wie unter anderem Düsseldorf, Schalke etc. Die sehen natürlich in erster Linie beim FC, du hast einen riesen Absatzmarkt und daran ist Adidas interessiert.
Ja.
Also du hast halt die Möglichkeit, unheimlich viele Trikots hier loszuwerden und ich finde das erste recht gelungen, ist sehr clean, sehr schlicht, aber es fühlt sich gut an, es trägt sich auch sehr gut, finde ich, und da kommt ja noch mehr. Also das Auswärtstrikot, habe ich schon mal einen kleinen Blick drauf erhaschen dürfen, das kommt wohl dann nächste Woche, das finde ich sehr, sehr stark.
Bist du eigentlich so einer, der dem Trikot wichtig ist? Also ich meine, klar, dass das jetzt nicht grün-blau ist oder so, ne, sondern ich meine so generell, dass du sagst, Mensch, das muss irgendwie, das gehört dazu, der FC muss sich damit auch gut repräsentieren können.
Ja, also ich habe ein generelles Trikot-Fable und sammel halt schon relativ viel, also auch ein bisschen neben FC hier und da. Ja, ich finde, es soll schon so ein bisschen was hermachen. Aber, ja.
Ja.
Natürlich dann aufgehangen mit dieser schönen Geschichte beim FC und ich finde ja auch die drei roten Streifen aus so einem weißen Trikot, das hat ja auch so ein bisschen was Edleres und so ein bisschen hat es ja schon das Gefühl, dass man zumindest ausrüstermäßig dann wieder so eine in der oberen Kategorie mitspielt.
Okay.
Ist ja dann schon so ein bisschen was anderes als Hummel, die auch ein paar schöne Trikots produziert haben, aber wo man sich trotzdem vorher gefragt hat, oh, das ist ja eigentlich was für Handballer. Ne? Also so ein bisschen. Jetzt musste die Leistung noch nachkommen.
Ja.
Aber irgendwie schon.
Also am Ende, ich meine, der FC am war ja
ist,
immer...
Am Ende ist es natürlich Wurst, das ist mir klar.
Klar, die sportliche Leistung ist entscheidend. Ne? Aber trotzdem, es sagt ja schon ein bisschen was auch aus. Ne? Ich meine, der FC, diese Dior-Geschichte aus den 60er Jahren, die ja nie so ganz richtig gestimmt hat. Ne? So, aber die waren halt immer sehr schnieke, ne? Sehr fein. Da hat ja Franz Krämer auch großen Wert drauf gelegt, dass das Ganze zueinander passt. Und natürlich dieses, ne, das weiße Ballett, wie Thomas Wagner immer gerne sagt, aber das war ja schon so, dass das Real Madrid des Westens, das ist eigentlich der richtige Begriff, weil Real Madrid und der 1. FC Köln waren die einzigen Mannschaften, die in Weiß gespielt haben. Komplett. Ja, und das ist für mich übrigens immer sehr wichtig, also dass du immer mal auch ein ganz weißes Trikot hast. Also gerade deswegen finde ich auch die Schlichtheit des neuen Trikots.
Ich finde das auch, also da gab es Es kommt jetzt
im Aber rot-weiß ist mir auch wichtig.
Genau, es kommt jetzt im Durchschnitt kommt jetzt nicht mega an, muss man sagen. Also es war so, ja, mir zu schlicht, aber ich finde das Schlichte auch gut. Ich finde es immer wichtig, dass sich der Sponsor da so ein bisschen gut mit einführt. Also dass es jetzt keinen kompletten Bruch gibt wie früher bei Gladbach, wo so gelb Postpunk draufsteht oder sonst was.
Ja.
Und ich finde, das macht dieses Rewe-Rot, das passt ja gut da rein.
Ja.
Also ich finde, es macht was her, es fühlt sich auch wirklich sehr gut an. Also ich kann es jedem empfehlen. Und die, die noch nicht kaufen wollen, die sollen aufs Auswärtstrikot warten. Das lohnt sich auf jeden Fall.
Naja, du hast ja schon gesehen, ich bin gespannt. Also, weil da bin ich manchmal nicht immer so glücklich.
Ja, das ist aber eher das Dritte, dieses Experimentelle. Ich weiß auch nicht, ob dir das gefällt, aber vielleicht kaufe ich dir das.
Also, so manche Sachen finde ich einfach, also wenn ich an dieses, da kommst du nach 25 Jahren zurück, in den UEFA-Pokal oder in dem Fall Euroleague.
Ach so, dieses leicht...
Und dann steht, da hast du dieses gelbe Edding-Trikot an. Ne? Also dann, ich habe mich so geärgert.
Ach, da stimmt, okay.
Furchtbar.
Ich war jetzt gerade bei dem Conference League-Trikot, kannst du dich auch daran erinnern.
Das ging noch.
Aber das hatte ja so ein bisschen unruhige, das war ja so unruhig, ne? Das hatte war ja nicht gerade rot-weiß, sondern so ein bisschen mit Verziehung drin, als hätte er so ein Maler runtergestrichen. Das fand ich jetzt auch nicht so optimal.
Also da gab es bessere,
aber stimmt, auch schlechte. Aber dieser Auftritt in London mit dem Trikot, ja, das fand ich schon schwierig. Also
der Auftritt in London war natürlich irgendwo geil, auch wenn es leider am Ende verloren hat.
Ja, aber das Trikot...
Spiele, was in die Geschäfts- oder in die Geschichte eingeht. Aber das Trikot, da hätte ich mir ein anderes gewünscht.
Ja, absolut.
Das sah einfach wirklich grauenhaft aus. Aber okay, wollen wir uns nicht noch weiter dran aufhängen. Wir freuen uns einfach, dass der FC gut aussieht, weil wenn du viele Punkte holst, sollst du auch gut aussehen dabei.
Eben, ja.
Also dann hoffen wir mal, dass das alles zusammenpasst. Ja, viel mehr habe ich zum Thema FC momentan nicht. Ich habe aber eine Sache eben vergessen.
Oh, ja.
Und zwar bei Edson Álvarez. Da ist eben noch, weil wir haben ja heute Freitag noch mal eine Meldung hochgekommen.
Oh ja, stimmt.
Skiri eine als Alternative gedacht ist, falls das mit Álvarez nicht klappt. Und davon muss man ja zumindest ausgehen, dass das eventuell nicht klappen könnte.
Wir hoffen es nicht, aber
ja. Und dann ist auf einmal der gute alte, von uns auch in der Top 11 gelandete Skiri wieder da und der Elias. Was würdest du denn davon halten?
Wenn wir eben gesagt haben, dass Kessler viel WM geschaut hat, hat er bei den Tunesien-Spielen, glaube ich, ausgeschaltet.
Also, immerhin auch ein WM-Teilnehmer.
Ja, ja, aber er, ich glaube, so glücklich. Also ich würde fast sagen, er ist so mit der Unglücksrabe des Turniers gewesen.
Ja,
also sehr, sehr, sehr schwache Auftritte, muss man einfach sagen. Ich glaube, ich meine, das Thema hatten wir ja schon mal, wo es darum ging, ja, wen könnte man eher holen, ihn oder Özcan. Habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass er eher so leicht über den Zenit jetzt drüber ist schon.
Ja.
Von der Art und Weise.
Oder. Er war ja damals besonders stark unter Steffen Baumgart und der Co-Trainer hieß ja damals schon Wagner.
Klar, also das ist schon natürlich ein Spieler, der in irgendeiner Form, der mit Sicherheit noch Bundesliga spielen kann, auch wenn er jetzt so ein bisschen in Frankfurt auch gestruggelt hat. Mhm. Der müsste natürlich auch wieder deutlich mehr hier Verantwortung übernehmen. Der kennt das Umfeld, der bräuchte jetzt nicht die riesen Eingewöhnungszeit. Dann kennt er auch noch den neuen Trainer. Klar, das spricht vieles dafür. Mhm. Es wäre halt so ein leichter Downer jetzt, wenn schon einmal dieser Name Álvarez so...
Eben hier so, ja. Ne? Und Álvarez und international, dann Skiri.
Aber das würde ich mir eigentlich nicht gerecht.
Nee, wenn wir über den Skiri von damals reden, glaube ich, da würden wir ganz anders sprechen.
Ja, ja, genau. Und wenn ich jetzt nicht diese Eindrücke hätte, die so die letzten anderthalb Jahre aus Frankfurt und dann gemischt mit diesem Unglücksrabenauftritt bei der WM. Andererseits, ich meine, der ist 31, also der dürfte eigentlich schon noch was im Tank haben, aber es fühlt sich jetzt gerade für mich nicht so richtig an.
Also mit 31, finde ich, ist man noch zu jung, um so in diesem totalen Abschwung nach dem Motto, das war's, ich bin über dem Peak zu sein. Also
ich meine, gut, das ist...
Ich kann mir schon vorstellen, dass er kann bestimmt noch besser
spielen. Ja, so ohnehin, das ist natürlich immer individuell. Ich meine, Lionel Messi ist 39, der läuft auch nicht viel.
Das ist so,
aber
haben wir auch immer so gemacht.
Ja, ich glaube, Skiri müsste mehr als 6 Kilometer beim FC laufen. Ich glaube, das kann er auch noch. Lassen wir uns mal abwarten. Ich glaube, ich könnte mich irgendwann wieder damit anfreunden, aber jetzt bin ich so ein bisschen Álvarez verliebt und da stinkt jetzt erstmal jeder dagegen ab.
Okay,
aber was willst du davon halten?
Dass Skiri vorkommt, ich fände, ich möchte auch den Álvarez haben, muss ich dazu sagen, aber wenn Skiri kommt, fände ich es nicht so falsch. Eben aus dieser Situation heraus, ne? Weil wenn du ihn jetzt wirklich gut und günstig kriegen kannst, dann eben jetzt. Und du hast die Möglichkeit, vielleicht an alter Stelle, ich meine, wahrscheinlich hat er hier seine beste Zeit gehabt. Ne?
Ja.
So, das kann einem ja einen Auftrieb geben. Dann der Trainer, mit dem man damals auch schon zusammengearbeitet hat, auch wenn es damals nur der Co-Trainer war. All das spricht eigentlich dafür, dass man den, weil schlechter kann er ja gar nicht mehr werden. Der kann eigentlich nur noch besser werden. Weil dass er es kann, haben wir alle gesehen. Also und über Jahre.
Spräche ja genau, klar, bei Alvarez auch, aber er wäre natürlich auch, also du willst dann zumindest als Alternative jetzt keinen 22-Jährigen holen. Also Das ist schon mal klar erkennbar, das Muster, die wollen Erfahrung und Routine und Führungsstärke auf dieser, genau dieser Position haben.
Das Problem an ihm ist halt einfach nur, den musst du erstmal wieder aufbauen. Das ist halt so. Ne? Und das kann schnell gehen, das kann aber auch wieder ein Jahr brauchen, dass der FC vielleicht.
Und das ist dann natürlich auch das Problem, wenn es gerade einer ist, der einer dieser Köpfe sein muss. Und das ist ja vollkommen klar, wenn der kommt.
Ja.
Also die Erwartungshaltung wirst du auch an ihn haben.
Ja.
Ja.
Ich bin gespannt.
Aber es ist gut, dass du den Namen nochmal in den Ring geschmissen hast.
Ja, weil es heute nochmal hochkam und scheinbar auch nicht so völlig aus der Luft gegriffen ist.
Ja.
Ich meine, die Sache mit Özcan hat sich ja erledigt, was ich auch ganz gut finde, nichts gegen Sali, aber das hat nicht mehr gepasst, finde ich. Und jetzt ist er halt in der Türkei, soll glücklich werden. Ich
wünsche und Skiri, das muss man auch sagen, Özcan hatte ein sehr gutes Jahr unter Baumgart. Skiri hat es ja über einen längeren Zeitraum auch bewiesen. Erst in Frankreich, natürlich dann beim FC. Die anfangs ein, zwei Jahre in Frankfurt waren auch, da war auch durchgehend gesetzt, hat er auch international gespielt. Also man sollte ihn jetzt nicht kleiner reden, als er natürlich ist. Aber jetzt gerade ist halt so diese totale Downer-Phase. Ne?
Und eine Sache muss natürlich klar sein, vom Gehalt her muss er Abstriche machen. Wenn er das dazu nicht bereit wäre, dann würde ich sagen, lieber Elias, dann wünsche ich dir eine gute Zeit. Ne?
Ja, also das bleibt spannend. Also die nächsten Wochen werden klar transfermäßig, werden wir immer viel zu berichten und zu verfolgen haben.
Ja, wir berichten auf jeden Fall dann auch weiter und werden uns dann wieder zu Wort melden in dieser Zwischenphase halt dann auch zu Terminen, die jetzt nicht unsere Kerntermine sind. Aber wir werden uns halt zu Wort melden. Dann schauen wir mal, wann uns das nächste Mal sein wird.
Genau, und deswegen ist immer wichtig, egal ob auf Spotify, Audioplattform oder bei YouTube, immer abonnieren. Dann kriegt ihr die Push-Benachrichtigung, dass wir wieder da sind.
Absolut. Ne? Weiterempfehlen, all das Übliche, was man so hier im Internet, so die Internetwährung nennt man das,
glaube ich. Genau, Likes und Kommentare, das ist
ja einfach. Ja, darüber wären wir sehr glücklich und sehr zufrieden, wenn wir das weiter so machen würden. Ja, eine Sache, so ganz ohne WM kann ich dich ja jetzt auch nicht entlassen.
Und ich wurde ja übrigens auch gefragt, ob es, weil die WM-Specials mit Thomas Wagner ja waren, ob es jetzt auch ein WM-Special 2026 irgendwann geben wird.
Kann man drüber nachdenken. Ja, also warum nicht? Wir können ja auch mal mit Thomas reden, ob er da auch noch mal Zeit und Lust so hat. Ne, dann können wir das Ganze vielleicht auch zu dritt gestalten, wie auch immer.
War also auf jeden Fall eine der Fragen. Also nehmen wir einmal alles auf.
Nehmen das jetzt ja auch. Ich höre das auch zum ersten Mal, aber das ist ja nicht falsch.
Also, ging mir gerade so durch den Kopf.
Eins ist klar, die WM ist ja sozusagen momentan unser Methadon, unser Ersatzprogramm, ne, so wo wir einfach... Ne, wir hängen halt an der Nadel, normalerweise FC. Und jetzt müssen wir halt in dem Moment halt mit der WM vorlieb nehmen. Aber sie macht eigentlich mehr Spaß, als ich befürchtet habe, bis zu diesem Moment, den du eben schon angesprochen hast, wo sich dann auf einmal jemand zum Telefonhörer gegriffen hat und Infantino angerufen hat. Also unsäglich. Anders kann ich das gar nicht mehr nennen.
Ne? Ja, es ist halt ein... auch ein Tabubruch der FIFA, was ja jetzt auch für die nächsten Jahre und der generell bedeutet, dass das natürlich mehrere versuchen wird, weil das ist eine Tür, die du aufgemacht hast mit der zurückgenommenen roten Karte für Balogun, die du jetzt auch erstmal nicht schließen kannst. Und das ist ein absoluter Riesenskandal, finde ich unsagbar. Ich hätte sogar verstanden, wenn die Belgier gesagt hätten, okay, wir spielen einfach nicht.
Ja, also damit habe ich fast auch ein bisschen gerechnet, dass das so weit kommt.
Die haben es natürlich jetzt...
Die waren sauer. Oder?
Karma hat natürlich zurückgeschlagen. Sauer. Die haben bisher, finde ich, ein sehr, sehr schwaches Turnier gespielt und damit Abstand die beste Leistung gehabt.
Ja, ich glaube, das hat die auch gepusht.
Ja, die haben ja auch in der Kabine danach den Trump-Jubel gemacht, wie er immer tanzt, so beim CA. Im Gegensatz dazu, für die USA war es total lähmend, für Balogun selber auch. Ich will nicht wissen, was für ein Druck der erlegen war.
Die haben sich keinen Gefallen
getan. Nee, es war von vorne bis hinten schlimm und ehrlicherweise, so hat natürlich die Gerechtigkeit gesiegt. Andererseits, irgendwie wäre es ja auch spannend, in Anführungszeichen spannend gewesen, was wäre denn passiert, wenn er getroffen hätte und USA wären weitergekommen.
Ja, das wäre auf jeden Fall, also ich meine, das Ganze, auch wenn immer noch Wellen schlagen, aber das Ganze ist mehr oder weniger jetzt so langsam am Abenden.
Ja, das ist halt so ein...
Und stell dir vor, die hätten das tatsächlich gewonnen und Balogun hätte auch noch ein Tor gemacht.
Ja.
Dann hätten wir, glaube ich, hier richtig Spaß. Dann würden wir heute über ganz andere Dinge reden.
Und das ist halt natürlich der Schnelllebigkeit der Zeit geschuldet. Jetzt geht's weiter, jetzt ist USA so im Turnier, dann muss es auch... Kann sich ewig weiter darüber berichten, aber eigentlich ist es ja so berichtenswert, dass man da so hinterher sein müsste, dass man sagt, Infantino, irgendwo ist die Grenze bei allem moralischen.
Selbst die UEFA, ne? die ja auch nicht immer nur.
Nee, aber die, ich meine, UEFA und FIFA sind also so ein gewisses Spannungsverhältnis, aber.
Ja, ja, aber die hat dann auch
auf
Schienbein getreten mit ihrem
aber das ist halt,
Statement.
Das ist natürlich auch das, wenn, klar, im Nachgang kommen sie alle an. Du müsstest natürlich jetzt dann auch wirklich mal so ein Zeichen setzen, in dem Falle von Belgien oder sonst was. Und das hätte ja auch kein anderes Team gemacht, so ehrlich muss man ja dann sein.
Ja, ja.
Irgendwo geht der Wettbewerb einem ja dann immer vor. Das ist ja, das kannst du ja aufrollen mit Russland, Katar, wo dann immer im Vorfeld, so kurz ein paar Wochen vorher, dann da auf einmal massiv drüber berichtet wird. Wann muss es denn geschehen? Eigentlich muss es bei Zeitpunkt der Vergabe geschehen, wo man sich Fragen stellt, wo man sagt, hier dürfen wir nicht hin, wenn das wirklich unsere moralischen Werte nicht konform ist, dass man da spielen sollte, etc. Aber das Fass wird ja dann immer so kurz vorher aufgemacht, dann wird sich darüber aufgeregt und dann wird aber im Endeffekt ja auch keine Konsequenz daraus gezogen. Nee, und die FIFA wird ja dann einfach sehen, ja gut, wir verschieben die Grenze einfach immer weiter. Es regt sich ja im Endeffekt dann doch keiner auf. Es wird ein bisschen geschrieben, das prallt an uns eh ab. Ich finde es wirklich schwierig. Also das nimmt einem ja auch massiv die Lust an solchen Sachen. Also das, man war ja so froh, dass man von Donald Trump so 3-4 Wochen gar nichts gehört hat.
Der war am Anfang sehr zurückhaltend für seine Verhältnisse. Ne? Jedenfalls was den Fußball angeht.
Ja,
ne?
Ja, ja, klar.
Einmal war er da, ne? Und dann richtig. Aber okay, lass uns doch mal ein bisschen über Sportliche reden. Was fällt dir auf? Also gibt es irgendeine Spielform, wo du sagst, oder kannst du das Wort tiefer Block nicht mehr hören? Oder?
Ja, das hatten wir ja letztes Mal schon angerissen. Ich weiß, ja, ist für mich überraschend oder so augenscheinlich, dass das, was wir, glaube ich, schon vor 3 Wochen, so nach den ersten 2, 3 Spielen angesprochen haben, dass sich das so manifestiert und fortgesetzt hat, dass es wirklich eine absolute Superstar-WM ist. Ja. Also, dass die getragen wird, jedes einzelne Team wird von gewissen Spielern so getragen, außer vielleicht Frankreich, wo sehr viele Weltklasse im Kollektiv auch spielen und auch man nicht nur Mbappé nennen sollte, auch Dembélé, Olise. Mhm. Aber trotzdem, dass es so viele Teams gibt, die so viel von einem Spieler leben und der das auch alles auf sich zieht und auf sich ziehen kann und dann auch so erfolgreich ist.
Also, dass es auch noch funktioniert.
Genau, also Messi, Haaland, Kane. Mhm. Kane vielleicht ein bisschen im Tandem auch mit Bellingham dieses Turnier.
Ja.
Aber ich finde das schon bemerkenswert und sehr auffällig. Ja.
Ist extrem auffällig. Und die Torjägerliste ist ja praktisch eine Weltstarliste.
Ja.
Und da hat ja keiner irgendwie sich sozusagen dem verweigert. Die haben ja alle geliefert. Ne?
Ja.
Also, und das finde ich großartig. Das ist auch übrigens auch für mich ein positives Signal, ist generell, dass so scheinbar so ein bisschen dieses Individuum wieder und die Klasse eines Spielers sich mehr durchsetzt als dieses, ich nenne es immer Roboterfußball, der natürlich trotzdem immer noch zu sehen ist, dieses Ballbesitzding. Ne,
aber das ist, genau, das ist ja dann genau der Punkt, wo man sagt, daran hat es bei aller Kritik an Herrn Nagelsmann vollkommen auch berechtigt, meine ich, weil vieles war taktisch Horror und auch personell etc., aber natürlich muss irgendwo auf dem Platz auch manchmal Spieler geben, die selber die Verantwortung übernehmen.
Ja, und, die
und wer ist das dann im deutschen Team?
Ja, ja.
Also das da bist du ja genau dabei, da gab ja dieses im Beispiel von Paraguay oder ehrlicherweise auch schon Elfenbeinküste und dann auch Ecuador, ganz viel dieses Ballgeschiebe, dieses Uninspirierte, dieses Nicht-Wissen, was soll ich jetzt machen, wer hat jetzt eine zündende Idee, das bleibt ja total auf der Strecke und da bin ich ja beide, dann ist es natürlich trotzdem ganz krass, wie Argentinien mit einem Spieler so ein Niveau erreichen kann, der wirklich mittlerweile gar nicht mehr läuft, aber so in Szene gesetzt wird, dass er immer noch diese genialen Momente schafft,
ja.
Weil der Fußball, rein fußballerisch ist er halt immer noch mit Abstand der Beste auf der Welt.
Das
sieht man ja immer, wenn er den Ball hat. Das ist, finde ich, also das ist in Worten auch gar nicht auszudrücken. Das fasziniert mich auch. Trotzdem muss man natürlich auch so ein bisschen sagen, ja klar, ein Cristiano Ronaldo wurde vor der WM, hat er 2 Spiele auf Bewährung bekommen, sonst wären die ersten 2 Spiele weg. Lionel Messi muss im ersten Spiel zwingend rot sehen. Den Ägyptern, da war es auch beim, ich finde, ich vor dem 2-2 ein recht klares Foul. Also, so ein bisschen hat man ja auch das Gefühl, das passt ja auch alles zu also dieser ganzen Ballerbuch-Nummer. Natürlich will die FIFA auch sehen, dass dieser große Star, der jetzt auch in den USA spielt, so weit kommt wie möglich. Andererseits, er tut auch selber sehr, sehr viel dafür. Also davon, von den gewissen Ungerechtigkeiten abgesehen, die Art und Weise, wie der auftritt und also spielt, ist kann ich wirklich nicht in Worte fassen. Also finde ich Wahnsinn.
Argentinien ist für mich wirklich so ein zweischneidiges Schwert. Genau aus dem Grund, den du gerade genannt hast. Auf der einen Seite finde ich das total faszinierend, dass eine Mannschaft komplett auf einen Spieler sich zuschneiden lässt vom Trainer und das auch mitmacht.
Und alle dem folgen halt, alle dem seit folgen, 4 Jahren.
Also das funktioniert. Auf der anderen Seite sind sie ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, haben sie sich ja fast ein bisschen durchgemogelt. Ne?
Ja, ja.
Also sie haben ja mehr oder weniger, ich meine, kein Gegner ist richtig schwach, aber sie haben auf jeden Fall Gegner gehabt, die nicht im allerobersten Regal sind und haben sich extrem schwer getan und hatten unfassbares Glück jetzt gegen Ägypten. Also
und vorher Kap Verde. Ne?
Grüße, Kap Verde,
an,
ja,
also Grüße an Olaf Jansen, dem habe ich ja noch geschrieben, weil sein Ex-Spieler Sidney Capral hat ja ein Wahnsinnstor gemacht zum 2-2
ja, ja, ja.
Bei Victoria Gott. Und dann hätte er fast noch eins gemacht zum 3-3, noch ja, ein Freistoß.
Freistoß, ja.
Wahnsinn. Aber ja, hast du recht. Natürlich dann, man kehrt es dann natürlich immer um, genau wie bei England, man sagt, die mogeln sich nicht durch, sondern das ist die Stärke, das ist Resilienz, das ist ein neues Lieblingswort von allen Sportjournalisten.
Ja, ja, die sind aber auch gut,
davon abgesehen. Sind aber auch gut und man muss natürlich auch trotzdem sagen, selbst als sie 0-2 zurücklagen, die Argentinier, die haben jetzt ja nicht Langholz gespielt, ne? Also die Tore waren ja dann trotzdem noch in irgendeiner Form herausgespielt. Also es waren ja keine Glücksprodukte.
Nee, das war
und da, also und das ist halt Wahnsinn, dass das es dann, nur, dass ja, dann 0-2 steht in der 82. Und die haben aber die Ruhe, weil sie erstens wissen, ja, den Alten haben wir noch da vorne. Der macht eh noch mindestens einen legt da noch vor. Und dann machen wir noch einen Wahnsinnskonter mit einem überragenden Kopfball.
Ja.
Das, ich meine, manchmal denkt man dann, okay, wenn Fußball immer so einfach wäre.
Ja,
aber wie du schon sagst, das ist schon ein zweischneidiges Schwert. Ich finde es trotzdem so Wahnsinn, dass von der Startelf der 22er Weltmeister sind, glaube ich, immer noch 9, die jetzt immer von Anfang an spielen.
Ja.
Oder 8, 9. Also das ist wirklich, dann hat er seinen persönlichen Bodyguard mit De Paul, habe ich noch nie auf dem Platz gesehen. Und ich finde wirklich auch, klar, es war so ein bisschen verwässert Anfang des Turniers, Gruppenphase, doch einige schwächere Gegner, ganz klar. Aber ich finde, so ab der K.O.-Phase war schon relativ gute Qualität durchgehend da.
Mhm.
Also das Deutschland-Spiel hätte ich mir jetzt nicht nochmal anschauen müssen. Aber so generell, also selbst als wir eben jetzt Ägypten, Australien kurz vergessen hatten und uns dann doch wieder eingefallen ist, war auch ein super Spiel.
Ja,
also
waren einige durch. Senegal, ne? Die haben ja auch Pech gehabt.
Ja.
Da waren die Belgier noch in der Phase, wo sie eigentlich rausgemusst
genau
hätten.
Genau, also das ist halt dieser blöde Spruch, es gibt keine Kleinen mehr, trifft auf alle zu, außer auf Curaçao.
Ja, es gibt aber auch keine Großen mehr. Also Brasilien ist nur noch ein Schatten früherer Tage, Italien ist gar nicht da und Deutschland, also die drei eigentlich erfolgreichsten Nationen,
ja, ja,
wenn man auf die Weltmeistertitel schaut, auf die meisten.
Und wenn man dann überlegt, wann die letzten Weltmeistertitel von Italien und Brasilien sind, ja nochmal hinter den Deutschen.
Ja, ja,
mit 2-6 und 2-2.
Da sind wir ja noch gut dran.
Ja, ja, genau. Außerdem haben wir ein K.O.-Spiel erreicht.
Ja, 16. Finale, da kann man jetzt wirklich mit angeben.
Manche haben gesagt, die Runde wurde extra erfunden, damit Deutschland nochmal ein K.O.-Spiel hat.
Das Gefühl habe ich auch. Ja, also, aber ich meine, dann damit machen wir auch langsam Schluss. Wie findest du denn die Idee mit Jürgen Klopp?
Ich glaube auf eine Art.
Vor ein paar Jahren halten ja alle, ne, unser Darling Jürgen Klopp mittlerweile durch diesen RB-Wechsel.
Ja, so ein bisschen ist abgeschwächt, aber ich würde trotzdem sagen, es ist alternativlos.
Ja. Ja gut, das ist unser bester Trainer.
Also man muss ja trotzdem sagen, was der noch für eine Wirkung nach außen hat, das sage ich jetzt nicht nur, weil er jeden Spieler da abklatscht, wenn er da mit Magenta am Rand sitzt.
Die kommen ja zu ihm.
Genau, und ich habe auch mal so durchgelesen, es gab schon so ein Medienecho, als man gehört hat, Klopp wird neuer Bundestrainer.
Ja. Dann,
also in anderen Ländern heißt das automatisch, die sind wieder Topfavorit.
Naja, klar.
Das ist natürlich eine...
Nur kein Druck.
...ein Riesenwagnis, aber das muss man sich auch... Das muss man, hat er sich halt selber auch in der Form erarbeitet, also vor der RB-Geschichte, weil wie du sagst, meiner Meinung nach ist er auch, ich würde sagen, Top 3, Top 4 Trainer der letzten 20 bis 25 Jahre, also da fallen dann nicht mehr so viele ein mit Guardiola, Ancelotti, Zidane, der ist zu 1000%
in
dieser Liga und da gehört er auch hin. Mhm. Dann geht es jetzt natürlich darum, was fasst er alles an, was soll er alles verändern, ich finde, vieles wurde auch so ein bisschen falsch dargestellt, weil meiner Meinung nach im Jugendbereich gab es schon so ein bisschen so einen Umschwung mit Hannes Wolf, der vor 3, 4 Jahren installiert wurde. Da muss man schon sagen, generell die U-Ergebnisse, die sind in den letzten 5, 6 Jahren wieder ganz gut eigentlich. Also zwischen U17, U21 waren ja auch einige Kölner beteiligt, gab es jetzt schon wieder sehr viele Titel und da kommt schon was nach. Also ich glaube, die Mannschaft der nächsten 3, 4, 5 Jahre sieht gar nicht so schlecht aus. Ich glaube aber, darum geht es ja auch gar nicht. Ich glaube, rein qualitativ war die Mannschaft jetzt auch nicht so schlecht. Wir haben Abstand zu England, wir haben Abstand zu Frankreich. wir sind trotzdem rein qualitativ, ist das eine Mannschaft, die mindestens ins Viertelfinale kommen muss. Und darum geht es, glaube ich, da die Hebel anzusetzen, eine klare Spielidee zu haben, Leute einzuladen, die auch wirklich Bock haben auf die Nationalmannschaft, wo es auch wirklich passt. Mhm. Ähnlich übrigens wie Tuchel, der hat ja viele Stars zu Hause gelassen. Und da war der Aufschrei schon groß, wo ist ein Foden, wo ist ein Cole Palmer, wo ist ein... irgendeinen hat er noch zu Hause gelassen. Aber auf jeden Fall so nach dem Motto, wenn das schief geht, dann darf er sich eh nicht mehr gehen, sehen lassen. Ich meine, der wird selbst als Weltmeister nur als Deutscher trotzdem da geduldet. Aber ich will darauf hinaus, du brauchst halt eine richtige Mannschaft wieder auf dem Platz. Und das ist ja genau das, was Klopp auch stark gemacht hat, gerade auch in Dortmund und auch an Anfangszeiten Liverpool. Der musste sehr viel formen und hatte jetzt nicht immer die besten Einzelspieler, um dann trotzdem ein Riesenergebnis zu schaffen.
Ja, ja.
Und trotzdem, klar, es gibt trotzdem Problempositionen. Wir haben seit vielen Jahren keinen Mittelstürmer mehr. Aber da gibt es so zwei, drei, wo ich sage, das könnte in zwei, drei Jahren was werden. Und er ist, glaube ich, der richtige Mann. Und er lebt ja auch einen ganz anderen Spirit als Nagelsmann. Das ist halt...
ein ganz anderes Ding, wenn der da am Spielfeld dran steht, als Julian Nagelsmann. Mal davon abgesehen, wenn Julian Nagelsmann am Spielfeld dran stände, käme keiner von den Superstars, um ihn abzuklatschen. Also ich glaube, die würden ihn alle im Hintern nicht angucken. Ne?
Ja, aber ich glaube, er hat halt irgendwann so ein bisschen den richtigen Zugang zu der Sache auch verloren, eigentlich gedacht hatte, kurz vor der Heim-EM hat er so die Kurve bekommen und er war ja dann doch so ein bisschen unser Bundesjule.
Ja,
so, er war so ein bisschen auf dem Weg dahin. Ne? Und dann,
aber dann kam sein Wesen durch.
Hat er sich selbst so ein bisschen verloren und vielleicht ist er jetzt gerade noch in der Phase mehr Vereinstrainer, ich weiß es nicht, vielleicht auch zu engstirnig, so ein bisschen beratungsresistent, wobei man da sagen muss, ich glaube, Jürgen Klopp hat auch seinen eigenen Kopf.
Ja, selbstverständlich.
Also ich bin sehr gespannt, wie diese Kombi Klopp-Völler wirklich aufgehen wird, weil davon,
also
war ich mir eigentlich sehr sicher, dass Rudi dann auch nicht weitermacht.
Ich glaube, dass der den, also wenn der wirklich weitermacht, Völler, dann wird der von Klopp nur geduldet. Also der wird den wahrscheinlich...
Ja, aber er macht es weiter, er hat es ja gesagt.
Ja, aber wird es machen, aber... ich halte da nicht viel von. Aber okay, vielleicht noch mal eine Runde zum deutschen Fußball, weil du das eben sagtest. Ich glaube, die Mannschaft ist tatsächlich nicht so schlecht, wie wir sie jetzt gerade ein bisschen machen. Die kann sicher an einem guten Tag auch mal, wenn die Franzosen schlecht drauf sind, wir eine gute Taktik und einen guten Trainer haben, auch die Franzosen schlagen mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen Aufstellung. Das kann immer noch funktionieren. Wir sind aber in Wahrheit tatsächlich da, wo wir, glaube ich, laut FIFA-Weltrangliste Platz waren wir, glaube ich, vor der WM 10.
Ja, jetzt sind wir 12.
Da werden uns sicher 3 oder 4 überflügeln oder vielleicht auch noch 2, auch immer, Top 15. Also damit wärst du im Normalfall im Achtelfinale. Weil das ist, glaube ich, das, was du, wenn du, je nach wann, und dann brauchst du Losglück. Ne?
Ja, also, und dann auf die Franzosen. Das ist natürlich auch die Frage. Klopp hatte natürlich auch immer Zeit als Vereinstrainer, viele Spieler so zu entwickeln, dass sie da hinkommen. Das ist ein Großkreuz und ein Schmelzer, Doppelmeister werden bei Borussia Dortmund. Ne? Also durch die tägliche Arbeit auf dem Platz. Ich weiß halt nicht, wie viel da verloren geht, wenn er als Nationaltrainer natürlich nicht diesen Zugang hat und sehr oft mit denen auf dem Trainingsplatz steht. Das ist halt auch so eine Sache. Ich glaube aber trotzdem, er wird die Spieler in einer Art und Weise mehr umgarnen, mehr zeigen, dass er da ist, auch regelmäßig ins Stadion fahren, persönlich mit ihnen sprechen und nicht nur Sprachmemos abschicken. Also all das, was jetzt so ein bisschen im Raum wabert. Aber es ist dann natürlich auch vollkommen klar, jetzt im Nachgang wird ja auch gesagt, ja, Winston Salem war das größte Kuhkauf und ist langweilig. Ich meine, 2014 liefen da auch im Campo Bahia Kakerlaken rum. Nachher war alles Friede, Feuer, Eierkuchen und Samen auf dem Tanker, wo sie immer rüberfahren mussten, was bestimmt auch manchmal nervig ist, zusammen gesungen. Also das ist ja auch immer, ist ja so ein schmaler Grat einfach, ne?
Ja, ja, klar, das hängt immer vom Erfolg ab. Nicht.
Aber ich bin bei dir, es gibt halt... doch, einige Nationen, die sind weiter und die gehen vielleicht einen beständigeren Weg und geradlinigeren Weg, ohne dass sie vielleicht auch viel bessere Spieler haben.
Ja.
Stichwort Schweiz, Stichwort Marokko. Ne? Das ist ja all das. Es ist ja über Jahre aufgebaut und der Weg wird klar und deutlich verfolgt. Und ich glaube, da muss man halt wieder hinkommen. Und natürlich, es wäre auch schön, wenn wir einen Harry Kane hätten, dann wären wir auch so weit jetzt.
Ja.
Das ist total platt, aber es ist so.
Ja, das ist richtig. Aber immerhin haben wir einen Said Elmaler und
vielleicht... So! Hast ja doch wieder die Kurve zum FC bekommen.
Mussten wir so langsam wieder zum FC
zurück. Wie Thomas Wagner sagen würde bei jedem WM-Special, ja.
Aber jetzt gehen wir noch mal einmal auf die WM zurück. Aber jetzt machen wir wirklich, weil wir sind schon deutlich länger als wir eigentlich wollten. Ich will natürlich noch deinen Weltmeistertipp hören. Und vielleicht die nächsten Spiele bei so Viertelfinals. Wer setzt sich durch? Gestern haben die Franzosen, das haben wir ja gesehen.
Ja, dann spielen heute die Spanier.
Gegen Belgien, gegen das wiedererstarkte, gegen vielleicht das auch rotzige Belgien. Weil
ja, die meisten werden es ja dann sehen oder hören, da ist das Spiel eh vorbei. Aber ich sage, die Belgier, das war nur ein kurzes Aufglimmen. Auch wenn mir die Spanier jetzt nicht so gut gefallen wie vor 2 Jahren, glaube ich trotzdem, dass sich die Spanier durchsetzen. Mhm. Ich finde, die haben offensiv dann doch recht viele Probleme. Deswegen glaube ich nicht, dass sie viel weiter noch kommen. Wobei, dann sind sie immerhin schon im Halbfinale. Ne?
Ja, gegen Frankreich.
Gegen Frankreich, dann tippe ich direkt das Halbfinale. Bitte? Auf der Seite geht Frankreich ins Finale, dann gehen wir auf die andere Seite, England, Norwegen, rudern schön und gut, alter Stall, Solbakken, auch super, super Geschichte, finde ich klasse.
Der Jubler vor der Südkurve bleibt unvergessen.
Trotzdem glaube ich, England geht durch und dann haben wir noch Argentinien gegen die Schweiz und da...
Das ist so ein...
Da mache ich jetzt, das habe ich auch...
Komplett offen. Ne?
Genau, und ich finde, da habe ich jetzt auch mal einen Exotentipp rausgehauen, also ich sage, die Schweizer ziehen das.
Ja, haben wir auch ein Gefühl. Also es ist so ein Bauchgefühl, kann ich gar nicht beschreiben. Also
ich meine,
klar, die Argentinier sind angreifbar, anfechtbar.
Da sind ja, das muss man auch sagen, da war ja ein Riesenstunk bei den Schweizern zu Beginn des Turniers. Chaka hat ja die ganze Mannschaft wachgerüttelt quasi, sag ich mal so. Aber ja gut, wenn es so läuft, dann läuft's. Ne? Also dann haben sie alles richtig gemacht. Und ja, ich glaube, die gehen weiter. Dann haben wir da Halbfinale England-Schweiz. Dann ist der Schweizer Traum vorbei, weil ich glaube, die können nur einen großen rauskicken, aber nicht einen zweiten. Und dann haben wir Finale Frankreich-England. Und ich habe die Engländer als Weltmeister getippt. Und die werden sich irgendwie durchsetzen, wobei ich jetzt selber eigentlich nicht ganz dran glaube.
Okay.
Aber ich setze trotzdem noch auf England.
Ja, ich glaube, es wird Spanien-England werden im Finale.
Weil also Halbfinale Spanien.
Ja, eben, weil alle auf die Franzosen gehen. Und ich meine, man darf bei den Spaniern eins nicht vergessen, die sind hinten fast unüberwindlich.
Also die
eine Defensive und der alte Spruch, ich habe es gestern auch in meinem Facebook-Kommentar geschrieben, ne, Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Meisterschaften. 1 Million mal durchgekaut, ist aber durchaus was dran. Ne? So, und irgendwo habe ich vom Bauchgefühl her das, ich meine, die Spanier sind vom Namen her nicht so groß, was die einzelnen Spieler angeht. Auf hohem Niveau reden wir jetzt.
Ja, wirklich. Ja, trotzdem so
aber Top-5-Niveau. Die sind auf allerhöchstem Niveau unheimlich ausgeglichen.
Ja, das stimmt. Ich würde trotzdem so ein bisschen dagegen setzen, weil ich finde, die hatten bisher fast durchgehend, und da zähle ich Portugal offensiv in dem Turnier auch zu, ziemlich einfache Gegner.
Ja.
Finde ich. Also auch Österreich fand ich sehr schwach.
Österreich war
Portugal fand ich Portugal fand ich an dem Tag brutal schwach. Trotzdem ist es kein Zufall, wenn du gar kein Tor kassierst.
Mhm.
Also bin ich bei dir. Und dann Spanien-England nimmst du? Oder nee, England-Schweiz sagst du auch?
Die Engländer werden sich wohl...
Und Schweiz sagst du aber auch? Also wir sagen beide, Schweiz schlägt Argentinien, oder?
Tendiere zur Schweiz, ja.
Ja, und dann England schlägt Schweiz und dann Finale Spanien-England. Ja, auch schön.
Richtig.
Also, wir gehen auf jeden Fall beide auf ein europäisches Finale.
Ja, das ist auch, glaube ich, nicht mehr allzu schwer. Ne?
Ja gut, also halt die Argentinier können es halt packen. Ne? Die
Marokkaner sind ja gestern raus. So, jetzt machen wir aber auch wirklich Schluss.
Ja, spannend. Ja,
aber das ist halt, wie wir eben schon gesagt haben, wenn schon kein aktueller Fußball von Seiten des FCs zu berichten ist, dann nehmen wir halt die
Aber es ist ja unheimlich viel FC wieder mit drin. Stall is Hulbacken ist
ja auch Turnier. Natürlich. Also, das hat mich auch sehr gefreut. Also,
Stefan Wessels war Torwarttrainer bei der Nationalmannschaft. Das haben wir, glaube ich, unterschlagen.
Ja, ich glaube, er will auch gar nicht mehr drüber reden. Ja, am Ende des Tages ist Deutschland ja sehr früh raus. Und ja, das fehlt einem schon so ein bisschen was. Dieses ein bisschen
Fiebern. Als die ausgeschieden sind, waren es noch 21 Turniertage. Das ist ja schon brutal.
Ja, hast das Gefühl, du hast gar nicht teilgenommen. Ja,
richtig.
Also nur in dieser Vorphase, aber nur gut. Erweiterte Vorrunde nenne ich es mal.
Ja, wenn du überlegst, dass du dann im zweiten Spieltag auf den Dennis Undaff triffst, dann hättest du gedacht, okay, die WM war doch irgendwie im letzten Jahrhundert gefühlt, als er die Tore gemacht hat.
Naja, also eins steht fest, nächste Woche ist die WM zu Ende und dann wissen wir, wer der neue Weltmeister ist, vielleicht auch der alte und neue Weltmeister. Wobei ich das nicht glaube.
Gab es nur zweimal, ne?
Ab dann zählt dann wirklich nur noch der romaische 1. FC Köln. So, jetzt haben wir deutlich länger gemacht, als wir wollten, aber ich glaube, ihr habt bestimmt nichts dagegen gehabt, dass wir noch ein bisschen weiter gequatscht haben, auch wenn es ein bisschen FC-fremd war. Ja, in diesem Sinne.
Gehört ja jetzt ein bisschen dazu, wie du sagtest, die letzten Tage und Wochen.
Julian, wir werden weiter verfolgen, was beim FC los ist und werden dann uns bei euch auch in Erinnerung melden mit einem Zwischenruf mit einer neuen Folge.
Auf jeden Fall.
Ihr werdet das überall sehen können, immer auf den üblichen Kanälen. Und damit machen wir für heute endgültig Schluss. In diesem Sinne, Martin, bis zum nächsten Mal und tschüss zusammen.
Tschüss, schönes Wochenende euch. Viel Spaß beim Hören.
Ciao.
Das waren die FC Thekenphilosophen mit Ralf Friedrichs und Julian Witze. Abonniert unseren Podcast, bewertet uns und erzählt es weiter. Schaut auch gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Bis zur nächsten Folge.